Ja, ihr Lieben, ich grüße euch, freue mich, in eurer Mitte zu sein, Gottesdienst mit euch zu feiern. Ein großes Vorrecht. Immer die Frage, wenn man einen Dienst tut, so das innere Bedürfnis, Herr, wo geht's denn lang, was ist denn los? Und ich glaube, diese Woche haben mich zwei Dinge bewegt, so persönlich. Und ich kann das denn in der Predigt verarbeiten, das ist immer ganz toll, ja. Ihr müsst das für euch alleine arbeiten, ich kann darüber schwätzen. Und das hilft dann schon mal über so verschiedene Dinge, die ich nachdenke. Das Erste, wir sind ja eigentlich nicht Menschen so in unserem Gemeindealltag, die sehr auf das Kirchenjahr achten. Aber heute ist ja eigentlich Palmsonntag, weiß ich, ob euch das bewusst ist, so, nicht? Und so von der Geschichte her war das der Moment, als Jesus einzog in Jerusalem. Und das war ein kurioser Augenblick. Die Jünger mussten erst einen Leihesel besorgen. Das war eine ziemlich kuriose Geschichte, aber das hat gut funktioniert. Und dann haben sie ihre Kleidung über den Esel geworfen und die Palmzweige dann ausgebreitet und auf den Weg gelegt. Und dann zog Jesus, der kommende König, in Jerusalem ein. Und offensichtlich war das so eine emotional bewegende Augenblick, dass die Jünger begeistert waren und gejubelt haben und Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, und eine tolle Versammlung. Und ja, es gab eine Menschengruppe, die offensichtlich begeistert war von dem, was geschah, und die waren voller Freude über den kommenden Messias, über den kommenden Herrn. Und da gab es eine andere Gruppe, die war da überhaupt nicht mit einverstanden, die hat das überhaupt nicht so gesehen, dass Hosianna, gepriesen sei, da kommt im Namen des Herrn. Die haben dann versucht, die Stimmung zu dämpfen und haben dann den Menschen gesagt, die da gejubelt haben, seid still, es geht so nicht. Und Jesus hat ihnen gesagt, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Und es war so, ja, das, was so in meinem Herzen stand, Mensch, der König kommt. Und das andere war dann, so mehr in den Nachrichten. Diese Woche sind zwei Menschen in diesem Land gestorben, die waren sehr bekannt, haben Einfluss ausgeübt. Der eine hieß Guido Westerwelle und der andere Lothar Späth. Und der Herr Westerwelle war ja ein Mann, der in seinem Leben sehr provokant war, sehr überzeugend war, überzeugt war von dem und der Menschen herausfordern konnte, war ein großartiger Redner und ja, hat so seine Überzeugungen vertreten und war dann auch angriffig manchmal und war auch manchmal etwas übergriffig in seinen Worten. Und ich weiß nicht, wer ihn so in den letzten Monaten seines Lebens, nachdem er seine Krebserkrankung durchlitten hatte, hatte er Leukämie und dann sah er sehr schlecht aus und war eigentlich sehr krank noch nach wie vor. Und dann hat man einen anderen Menschen gesehen, der nichts mehr von Provokation hielt, auch nichts mehr von politischer Überzeugung. Und man konnte ihm abspüren, dass für ihn andere Dinge wichtig waren, weil seine Tage unter Umständen gezählt waren. Er hat immer noch gehofft, er hat immer noch gehofft auf ein langes Leben. Aber er hat gewusst, es muss nicht sein und es kann nicht sein. Jeder Tag ist ein Tag der Gnade. Und wir haben einen anderen Menschen kennengelernt, der ganz andere Werte hatte, ganz andere Vorstellungen vom Leben, ganz andere Prioritäten, die ihm wichtig waren und die ihm wichtig geworden sind. Und das hatte damit zu tun, dass er seine Endlichkeit und seine Tage, die gezählt waren, sehr deutlich vor Augen hatte. Das hat ihn in einen anderen Menschen verwandelt. Ich will das nicht bewerten, das wird der Herr später tun. Ich habe nur festgestellt, so ist das, wenn man ja, in Erwartung ist der Dinge, die vielleicht sehr, sehr bald eintreffen können. Und der andere, der hieß oder heißt Lothar Späth, der war ein ganz cleverer Politiker. Sein Spitzname war, weil er aus dem Schwabenlande kam, Cleverle, weil er irgendwie ja, sehr geschickt war. Und selbst nach einer Krise seines Lebens, wo er einer Übeltat überführt wurde, er hatte schnell die Seiten gewechselt, ist dann in die Wirtschaft gegangen und man nannte ihn Stehaufmännchen. Und der ist auch gestorben und der ist gestorben in vielen Jahren der Krankheit, der war dement. Und ich weiß nicht, ob er noch überlegen konnte, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, was zählt und was nicht zählt. Demenz ist ja eine Krankheit, die so die Persönlichkeit absterben lässt und wo man Dinge vergisst. Und das erlebe ich mit meiner Schwiegermutter, die war 10 Jahre lang dement. Ich kann das gut nachempfinden, wie so das Leben ist. Also da hat man nicht mehr viele Möglichkeiten, über gewisse Dinge nachzudenken, die wichtig sind. Das ist einem dann nicht mehr gestattet, das erlaubt einem die Krankheit nicht. Und so habe ich gedacht, also der ankommende König und ein Mensch, der ja weiß, meine Tage sind gezählt, er hat eine gewisse Herzenshaltung entwickelt. Und der andere, der konnte das nicht mehr. Und da habe ich gedacht, Mensch, heute stehst du Menschen gegenüber und bist selbst noch in der Lage, die wir das alle können. Und das ist ein großes Vorrecht, das ist eine große Gnade Gottes. Und da möchte ich mit euch heute ein bisschen drüber nachdenken, über den ankommenden König und Jesus, der wiederkommt. Und ich weiß, das ist, hört man in den Gemeinden heute nicht so oft, weil unser Leben so vielseitig ist, so facettenreich ist, so anfordernd ist, so herausfordernd ist, so gefüllt mit den Dingen, die wir zu tun haben, die wir tun müssen, zu denen wir uns verpflichtet haben, zu denen man uns verpflichtet hat. Und das Getriebewerk und das Räderwerk, in dem wir stehen, ist manchmal gar nicht so gewollt oder gemerkt, ist einfach so da, dass alles ja, sich konzentriert auf das Heute und das Jetzt, vielleicht noch auf das Morgen, das Übermorgen, aber dann hört es auch schon auf. Wir können medial gesehen uns in jedem Ort der Welt einklinken. Wir hören und sehen und verstehen Dinge, die überall geschehen. Und wir leben in einer faszinierenden Welt, in der ja, wir alles mitbekommen und so und ja, dem wir überschüttet werden mit Nachrichten, mit Informationen, mit Herausforderungen, mit Krisen und so. Und ihr wisst, dass wir viele Menschen in unserem Land ankommen, wie das unser Land bewegt auf die eine, auf die andere Seite. Und all solche Dinge, die sind die Realität und die leben wir. Und ich habe immer so darüber nachgedacht, geht uns eine Realität verloren, die für Gott und für Jesus so enorm wichtig war, dass wir dieses Bewusstsein haben, wie ein Herr Westerwelle, unsere Tage sind gezählt. Jesus kommt bald. Und wenn wir in die Zeit hineinschauen, dann lesen wir von der Dringlichkeit, aber ich spüre ja selbst die Dringlichkeit, die gelesene Dringlichkeit ist noch lange keine gelebte Dringlichkeit. Da sind noch 2 große Unterschiede. Wir können das ja lesen, wir sind ja clever genug und nicken und sagen, ist ja alles furchtbar und leben trotzdem weiter wie bisher. Und das ist ja so die Herausforderung des Lebens. Ich lese euch mal ein paar Verse vor, so aus diesem Gedankengut, Lukas 13, 28 bis 37. Und da würde ich euch gerne mit hineinnehmen in das, was Jesus uns gesagt hat, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, was gut ist und was uns nicht gut tut, gerade in der Zeit, in der wir leben. Und da will ich mich dann strikt an den biblischen Befund halten, weil das ja unser Leben ist, das Allerwichtigste. Jesus sagt, lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig sind und Blätter treiben, wisst ihr, der Sommer ist nahe. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, sage ich, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles eintrifft. Doch jene Tage und von jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Seht euch also vor und bleibt wach. Ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ und auf Reisen geht. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem seine Aufgabe, seine bestimmte Aufgabe und den Türhütern befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr und der Hausherr kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht, beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch nicht, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich sage, sage ich allen, seid wachsam. Das sind so Worte Jesu und er hat im Vergleich zu anderen Dingen sehr intensiv auf diese Zeit hingewiesen. Mit sehr vielen Details, mit sehr vielen Erklärungen. Und hat immer deutlich gemacht, dass das ein wichtiger Bestandteil des Glaubens ist. Und dieser wichtige Bestandteil des Glaubens, der hat sich in der ersten Kirche, in der Urgemeinde, hat sich da sehr intensiv und sehr deutlich verankert. Und dieser kommende Jesus, dieser wiederkommende Jesus, den einige Leute haben gen Himmel fahren sehen, Für die war das lebendiges Glaubensgut. Das war etwas, das haben sie aufgenommen, das haben sie in ihr Leben aufgenommen. Und das war Bestandteil ihres Lebens. Das haben sie auch verkündigt. Wenn du zum Beispiel liest, wie die Thessalonicher sich bekehrt haben, die ja bekehrt haben durch die Botschaft der Apostel, dann heißt es, wie sie sich bekehrt haben von den Götzen zu dem lebendigen Gott, ihm zu dienen und auf die Ankunft des Herrn zu warten. Es war also auch Teil der Verkündigung, war Teil des geistlichen Lebens. Ja, Jesus kommt wieder, Jesus kommt bald und macht euch bereit. Und Jesus sagt, ja, das sind Zeiten und Stunden, die zu beachten sind und die euch inspirieren sollen, das wahrzunehmen und das aufzunehmen. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 4, Vers 15 im Zusammenhang mit der Auferstehung, er sagt, wir, die Lebenden, die übrig geblieben sind bis zu der Ankunft des Herrn. Paulus ging intensiv davon aus, dass die, die gestorben sind, natürlich auferstehen werden. Und er ging davon aus, dass wir, sagt er, wir die Lebenden, wir, die übrig geblieben sind bis zu der Ankunft des Herrn. Dann merkst du also, dass dieser Mann darin gelebt hat, dass er wusste, die Zeit ist kurz, mir verbleiben ein paar Tage der Gnade und dann kommt Jesus wieder. Und weil das so ist, hat das natürlich sein Leben sehr intensiv und sehr stark beeinflusst. Ist ja klar, genau wie der Herr Westerwelle seine ganzen Wertekanon verändert hat, weil er wusste, vielleicht bleiben wir nur noch ein paar Tage. Deswegen hat Paulus seinen ganzen Wertekanon geändert, weil er wusste, Jesus kommt bald. Und das hat was mit ihm gemacht. Im 2. Petrus sagt Petrus, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und er stellt sich dann eine Frage, da dies alles aufgelöst wird, und er spricht von den Elementen dieser Welt, von den Systemen dieser Welt, von der Schöpfung, die Gott gemacht hat, und sagt, da dies alles aufgelöst wird, was müsst ihr dann für Leute sein? Das ist eine interessante Frage, die Petrus stellt und sagt, wer dies alles wisst, die ihr dies alles aufnimmt, die alles seht und wahrnimmt, die ihr das beurteilen könnt, was müsst ihr dann für Leute sein? Jakobus ist ja der Radikale unter den Jüngern, der sagt das einfach mit dem Satz, denkt daran, denn der Richter steht vor der Tür. Das ist eher emotionslos und nachdenklich, aber im Prinzip geht es um denselben Gedanken. Oder Johannes sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist, und jeder, der diese Hoffnung in sich hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und alle diese Männer und Apostel, ja, und auf der Lehre der Apostel, ist ja die Gemeinde Jesu gegründet worden, da stehen wir. Und Jesus verwendet sehr viele Details und gibt uns sehr viele Hinweise, von welcher Zeit und von welchen Augenblicken die Rede ist. Und er sagt sehr deutlich, wisst ihr, die Zeit und Stunde, die exakte Zeit und Stunde weiß keiner. Die wissen die Engel im Himmel nicht, die weiß nicht mal der Sohn, sondern die weiß allein der Vater im Himmel. Er allein kennt den Zeitplan für diese Welt, für die Wiederkunft Jesu. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann heißt es wieder, irgendwann, als aber die Zeit erfüllt war, rief Gott seine Gemeinde heim. Und ja, das ist der Zeitpunkt. Wir warten auf den kommenden Herrn. Wir gehen jetzt in eine Osterwoche und wir feiern ja, die Erlösung Jesu Christi. Wir erinnern uns an das, was er für uns tat. Und es bewegt unser Herz und es bewegt unser Leben. Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi und wir feiern die Tatsache, dass er lebt bis in alle Ewigkeit. Und ich hoffe, wir feiern auch von ganzem Herzen dieses Bewusstsein, Jesus kommt bald. Und nicht nur als ein Punkt des Festes, sondern als einen lebensbestimmenden Faktor. Ich weiß, es ist makaber, aber wenn du jetzt noch eine Woche hättest zu leben, was würdest du tun? Oder einen Monat? Oder ein Jahr. Ich weiß nicht, ob würde das dein Leben ändern. Ich bin sicher, ja. Und ich möchte mich heute Morgen mal, ihr Lieben, ganz bewusst an den biblischen Befund halten, das, was Jesus gesagt hat, was wichtig ist in dieser Zeit und was nicht wichtig ist oder was überflüssig ist oder sogar falsch ist. Und da gibt es ganz präzise Aussagen. In der Welt, in der wir heute leben, spielt diese Tatsache überhaupt keine Rolle. Menschen dieser Welt, die den Geist Gottes nicht in sich haben, machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, ob Jesus wiederkommt und wann er wiederkommt und ob das überhaupt eine Rolle spielt. Für die findet das in den Köpfen und Herzen einiger frommer Fanatiker statt, die das glauben, die so einen Unsinn glauben, weil er auch abseits aller Vernunft steht, ist natürlich klar. Mir ist schon klar, wenn wir mit Menschen reden, die nur auf Vernunftbasis Dinge entscheiden, für die ist die Wiederkunft Jesu eine hoffnungslose Überforderung. Wie sollen sie das erkennen? Das erkennt man nur, wenn der Geist Gottes in unserem Herzen ist, wenn Jesus in uns lebt, wenn die Sehnsucht in uns lebt und das Reich Gottes in uns ist, dann verstehen wir die Dinge des Reiches Gottes. Deswegen wird in dieser Welt das kein Thema sein. Es wird so gar kein Thema sein, wenn wir der Offenbarung glauben, wenn der Jesus seiner Gemeinde heimgeholt hat und ein guter Teil von Millionen Menschen verschwunden sind, dann wird es immer noch eine Erklärung geben, was da geschehen ist und das Leben geht auf irgendeine Art weiter. Aber das ist nicht unsere Position. Unsere Position ist eine andere. Unsere Position ist die des Wissens, des Verstehens, des Begreifens, des Aufnehmens und des Lebens. Und das ist die Gnade, die wir haben. Und das ist ein Vorrecht, das wir haben. Ja, dieses Wissen, dieses Bewusstsein, dieses lebendige Erwarten Jesu Christi ist ein Riesenvorteil und ein großer Segen für unser Leben. Und es liegt viel an uns, ob wir das wirklich zum Segen machen, ob wir die Prioritäten unseres Lebens einordnen und ob wir sagen, okay, das ist uns wichtig und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und das kann auch hinten anstehen. Und je nachdem, wie die Werteskala unseres Lebens ist, genauso leben wir, ihr Lieben. Die Werte, die für uns wichtig sind, was für dich wichtig und unerlässlich sind, ist ja nicht, was du sagst, sondern das, was du lebst. Daran wird klar, wie unsere Werte sind. Könnt ihr jetzt lange ein Beispiel anführen über David und Saul? Die waren beide Könige in Israel, die waren beide gesalbt von Gott, die hatten den Geist Gottes in sich, sie waren ja, von Gott aus begnadet und gesalbt, dieses Volk zu führen. Und sie hatten eigentlich im Großen und Ganzen einen gleichen Start. Der Unterschied war bei dem einen, dass ihn Gott erwählt hatte, bei dem anderen, dass die Menschen ihn erwählt hatten, aber Gott war fair und hat gesagt, Saul, ich gebe dir den Geist Gottes, du wirst erfüllt werden. Er hat geweissagt, er hat prophezeit, er wurde, wie Gottes Wort sagt, verwandelt in einen anderen Mann. Und dann war der Unterschied, dass ihre Werte völlig unterschiedlich waren. Wenn Saul bedroht wurde, wehrte er sich und suchte Rache und suchte Rechtfertigung und suchte sein Recht durchzusetzen. Das war bei David anders. Da kam jemand, der Schimei, der hat ihn verflucht und David hat gesagt, vielleicht hat Gott ihn gesandt, lege nicht Hand an ihn. Als sein Sohn ihn verfolgt hat, hat David nicht gekämpft, sondern ist geflohen. Seine Werte waren total anders als die von Saul. Saul war unberechenbar. Wenn ihm etwas nicht gelungen ist oder wenn es nicht nach seinem Plan lief, dann hat er gehandelt, hat er dumm gehandelt und hat eigensinnig gehandelt, hat sich seinen eigenen Willen gegangen. Bei David war das anders. Da heißt immer, er suchte Gott und er suchte den Herrn. Und er hat nicht unberechenbar gehandelt, sondern er war berechenbar dadurch, dass er Gott gesucht hatte. Seine Werte haben ihm ein anderes Leben verliehen als das von Saul, obwohl sie in der gleichen Position, in der gleichen Ausgangsstellung war. Und dann das Allerwichtigste vielleicht in ihrem Leben, als Saul in Sünde fiel, da war seine Sorge, dass sein Ruf in Israel wiederhergestellt wird, dass er nicht blamiert ist, dass die Fassade bleibt, dass das Image des Königs nicht angekratzt wird. Das war das Allerwichtigste. Bei David war das ganz anders. Er hat Buße getan in Sack und Asche. Ihm war der Ruf und sein Ruf war ihm überhaupt nicht wichtig. Es ging um die Ehre Gottes. Es ging um seine Schuld, es ging um seine Vergebung, es ging um seine Wiederherstellung. Und deswegen hat er einen anderen Lebenswert und eine andere Lebensgeschichte als die beiden. Und die gehen sehr weit auseinander, obwohl sie in einer gleichen Situation waren. Und das ist auch bei uns. Wir sind gesalbt. Gott hat seinen Geist gegeben. Gott hat seine Kraft gegeben. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir unser Herz dem Herrn gegeben haben. Wenn wir uns bekehrt haben, wie die Bibel sagt. Wenn wir erkannt haben, Jesus ist für mich gestorben. Seine Liebe gilt für mich. Ich gebe ihm mein Herz. Ich liefere ihm mein Leben aus. Ich weiß nicht, ob du diese Texte, die wir eben gesungen haben, ob dir die bewusst geworden sind, was das für gewaltige Texte sind. Nur für den König, mein alles. Ich gebe alles hin. Wow. Preis den Herrn. Großartige Texte. Singen ist einfach. Das Leben ist dann nochmal eine andere Dimension, ja. Und dennoch sind die Texte richtig und die sind gut. Ihr Lieben, in den Abschnitten über Matthäus 24, 25 wird das sehr, sehr deutlich. Falsches Denken ist zum Beispiel, wenn man denkt, der Herr verzieht, er kommt noch nicht, es dauert noch. Und Jesus sagt, wer so ein Herz hat, was wir ja nicht sagen würden, aber leben würden, wenn der Herr verzieht und wenn es noch nicht so weit ist und wir haben noch Zeit und es kommt noch viel, dann sagt Jesus, ist Ausschweifung und Brutalität ist sehr, sehr nah. Für alle die, die keine Naherwartung haben, für die ist das wird der Lebensstil sich ändern. Und das Gegenstück ist, dass er sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Ja, das ist unsere Zeit, das ist unsere Gegenwart. Eine Welt voller Verführung, Attraktion, Herausforderung, wunderbarste, schönste Dinge, die unser Ich, unser Leben füllen können. Und Jesus sagt, denk darüber nach. Wenn du denkst, der Herr verzieht, es ist noch nicht so weit, er kommt noch nicht, es dauert noch, dann sagt Jesus, wird der Lebensstil sich ändern. Hier einmal sagt er, in Ausschweifung, in Brutalität und so weiter. Auch wenn es nicht so weit kommt, aber Ausschweifung ist nah und das hat sehr viel mit der Versuchung zu tun. Jesus sagt, seht zu, dass euch niemand verführe, dass euch niemand etwas vormacht, was besser ist, als das, was ich euch sage, als das, was wertvoller ist, als das, was ich euch sage. Dass jemand begehrlicher ist, als das, was er begehren kann im Reiche Gottes. Und ihr Lieben, die Verführung ist ja so, dass bei der Verführung die Freude am Anfang steht und das Bezahlen am Ende. Und bei einem Segen ist das Bezahlen am Anfang und die Freude am Ende. Und das ist so für unsere menschliche Natur eine große Herausforderung. Ja, dass wir erst bezahlen müssen und am Ende den Segen haben und die Freude haben und das Genießen haben, auch in unserem Leben. Paulus sagt, ich werde hier alles geben und wenn mein äußerer Mensch zerrieben wird, kein Problem, die Herrlichkeit kommt, der Ewigkeit kommt, die Freude kommt. Und das ist ja eine bestimmte Herzenshaltung. In dieser Welt, in der wir leben, wird uns alles immer umgekehrt gesagt. Jetzt, hier, genieß das, was du hast. Und dann, was später kommt, muss man dann bezahlen. So, und das kann ein bitteres Ende haben und das wird an vielen, vielen Stellen ein bitteres Ende haben. Und Jesus sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Und die Frage ist immer wieder, die wir alle uns immer wieder täglich stellen müssen, auf was lasse ich mich ein, was ist mir wichtig, was kostet meine Zeit, was kostet meine Energie, was kostet meine Finanzen, was kostet mein Talent, wo investiere ich? Mein Leben, das wird am Ende über Segen für uns und unser ganzes Haus entscheiden. Jesus sagt, erschreckt nicht. Und wenn Jesus sagt, erschreckt nicht, dann heißt das, dass es vieles Erschreckende in dieser Welt gibt. Und ihr Lieben, jetzt brauche ich euch nicht helfen, das ist klar. Unsere Medien leben davon, von den erschreckenden Dingen leben gut davon, weil es gibt immer wieder furchtbare, erschreckende, unfassbare Dinge, die uns wieder begegnen. Und Jesus sagt, erschreckt nicht. Erschreckt nicht in eurem Leben. Das, was erschreckend aussieht, soll euer Herz nicht beeinflussen. Erschreckt nicht und wachet und betet. In einer Geschichte sagt Jesus, sie hatten Öl, aber nicht genug Öl. Das ist eine tolle Botschaft. Um nicht jemanden zu erschrecken oder fertig zu machen oder anzuklagen. Es geht um die Ermutigung. Bei Gott geht es immer um die Ermutigung, weil für Jesus, für die Schuld und für die Sünde bezahlt hat. Das ist nicht mehr das Thema Gottes. Sünde und Schuld hat Gott ein für alle Mal gelöst und geregelt. Das Thema ist für Gott abgehakt. Jetzt geht es nur darum, dass er uns ermutigt und sagt, schaut mal, da waren Menschen unterwegs, die hatten Öl, aber die haben nicht genug Öl. Die haben sich nicht richtig versorgt. Die hätten sich versorgen können. Die Kaufleute waren da, geht zu den Kaufleuten. Die Möglichkeit war da, aber sie haben sich nicht richtig versorgt. Und was Jesus damit sagen will, ist doch, Kinders, erkennt die Zeit und lasst euch füllen mit dem Geist Gottes. Lasst euch füllen mit der Freude Gottes. Nehmt den Segen Gottes, den Jesus erworben hat, am Kreuz auf Golgatha und lasst euer Leben füllen mit der Kraft und Fülle und Freude und Jubel des Heiligen Geistes, der dem Reich Gottes zur Verfügung steht. Und die Frage ist doch, von welcher Quelle lebe ich denn immer? Was ist denn das, was mein Leben reich macht? Was ist das, was es ausfüllt? Alles drum und dran oder das Wesentliche? Und Jesus ermutigt dich und mich immer wieder, auch heute Morgen. Paulus sagt, ja, werdet und bleibet erfüllt mit der Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes. Das ist keine mystische Veranstaltung, wo es den Rücken rauf und runter kriecht und die nach 10 Minuten vorbei ist, sondern das Lebensstil. Da geht es darum an, dass unser Leben erfüllt ist, dass der Friede Gottes da ist, dass die Freude da ist, dass wir Gott erleben und segnen. Und ja, deswegen sagt Jesus, wachet und betet. Nicht um eine schwere Aufgabe uns zu teilen, um uns fertig zu machen. Und sagen, oh, jetzt habe ich wieder schlechtes Gewissen und ich habe es wieder nicht geschafft und das war wieder nicht gut. Lass doch mal den Quatsch. Hier geht es darum, dass Jesus sagt, hey, wach auf, bete, such Beziehung zu Gott, das ist dein Leben. Und da ist die ganze Erfüllung, die wir vielleicht in dieser Welt suchen und nicht finden, enthalten. Im gleichen Geheimnis, oder im gleichen Gleichnis oder gleichen Geschichte hat Jesus gesagt, und alle wurden schläfrig. Das ist die Geschichte von den 10 Jungfrauen. Alle wurden schläfrig. Das heißt, die, die Öl hatten und die, die nicht genug Öl hatten, haben alle das gleiche Schicksal ereilt. Die wurden schläfrig, weil der Bräutigam zu spät kam. Das war ja eine Wahrnehmung. Wir haben eine Vorstellung uns gemacht und so haben wir das erwartet. Und dann kam das nicht so, wie wir das erwartet haben. Ich habe euch eben vorgelesen von den Aposteln, die waren in Erwartung und die sind darüber gestorben und es hat sich nicht eingestellt. So, mittlerweile sind fast 2000 Jahre vergangen. Das Kommen Jesu hat sich immer noch nicht eingestellt. Und es ist eine natürliche Tatsache, wenn man lange, lange, lange wartet, dass Dinge verflachen, einschlafen, müde werden, gleichgültig werden und so weiter und so weiter. Und das kann auch mit unserem Leben passieren, in den Beziehungen passieren, in unserem geistlichen Leben, dass ja, Dinge, die wir vielleicht erwartet haben, noch nicht eingetroffen sind und dann schleicht sich Mutlosigkeit ein und dann schleicht sich eine Schläfrigkeit ein, eine Gleichgültigkeit und ja, wir bejahen das alles und wir sind damit einverstanden und das ist auch alles richtig, nur ja, die Müdigkeit und die Gleichgültigkeit und das hat uns irgendwie gepackt und das hat alle gepackt. Das hat alle gepackt, die Geistlichen, die voll Öl waren und die halb Öl waren und die wenig Öl hatten. Alle, ja, waren gepackt. Und dann, ihr Lieben, stand in der Geschichte, plötzlich entstand ein Geschrei. Wir wissen nicht, wer das Geschrei gemacht hat, aber da waren noch ein paar wach. Irgendwann waren ein paar wach. Oder das Geschrei waren die Umstände oder die Zeichen oder der Moment, wann sich der Bräutigam genaht hat. Und diese Schreie, ihr Lieben, die erleben wir tagtäglich in unserem Leben. Jesus sagt, es werden Naturkatastrophen sein, es werden Kriege sein, ein Volk wird sich das andere heben, es werden teure Zeiten sein, es wird Hungersnote sein, es wird. Das sind die Schreie, ihr Lieben, die wir tagtäglich hören. Die schreien in unser Leben hinein. Und Jesus sagt, ihr könnt die Wolken deuten, ihr könnt das Wetter deuten. Bitte deutet auch die geistlichen Schreie und die geistlichen Wolken und seht und erkennt das, ihr Lieben, was der lebendige Gott tut, wie die Entwicklung dieser Welt ist. Gott hat nichts aus dem Ruder laufen lassen. Es ist nichts geschehen, wo Gott sagt, oh meine Güte, das habe ich nicht erwartet. Es ist alles im Plan, in der Hand Gottes. Mir ist gegeben, hat Jesus gesagt, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das, was geschieht, geschieht unter Gottes Zusage oder Gottes Erlaubnis in dieser Welt. Und die Schreie, ihr Lieben, die hören wir sehr, sehr deutlich. Und ich möchte mich heute mit euch daran erinnern, auch für mein persönliches Leben und für euer persönliches Leben, nehmt die Schreie wahr und nicht nur als eine Wahrnehmung, nicht nur als ein kognitives Registrieren, so okay, wir haben das alles verstanden, sondern was macht das mit uns, was hinterlässt das bei uns? Deshalb sagt Jesus, seid bereit. Seid bereit. Wachet und betet. In einer anderen Geschichte hat Jesus erzählt, auch im Zusammenhang mit der Endzeit, von den Talenten, von dem Nutzen der Begabung, von den Gaben, von den Fähigkeiten Gottes, die wir nutzen sollen für das Reich Gottes. Das ist auch ein spannendes Thema, dass Jesus gerade in den Zeiten, bevor er wiederkommt, von diesen Dingen spricht. Nicht vorher und nicht nachher, sondern genau jetzt sagt er, das ist mir wichtig. Denk daran, wenn du vorbereitet sein willst, dann ist das ein Element, dass du deine Talente, deine Gaben, deine Fähigkeiten nutzt. Nutzt für wen? Nutzt für was? Ist dann die große Frage. Es gibt Leute, die nutzen ihr Talent für diese Welt und die sind extrem erfolgreich und wir gönnen ihnen das alle und das ist super. Die Frage ist nur, wo setzen wir unsere Fähigkeiten, unsere Talente ein, da was Gott uns gegeben hat. Und Gott hat uns gegeben. Der Markus schreibt, er übertrug die Verantwortung seinen Dienern, jedem seine bestimmte Aufgabe und er befahl, wachsam zu sein, denn er wisst nicht, wann der Hausherr kommt. Jedem seine bestimmte Aufgabe. Und was ist das für eine Faszination im Reiche Gottes? Wir haben ja, gut, unsere Versammlungssäle sind eher Hörsäle als Tusäle, das ist ein bisschen bedauerlich. Aber wir leben ja nicht nur hier, sondern unser Leben ist ja nicht Gottesdienst. Unser Leben ist ja ganz woanders und wir kommen ja nur hier zusammen, weil unser Leben anders ist und weil wir anders erlebt haben und weil Gott unser Leben inspiriert und weil wir Jesus nachfolgen und das fiel sich in unserer Familie ab, in unserer Arbeit, in unserer Art, wie wir miteinander umgehen. Da spielt sich das Leben des lebendigen Gottes ab, unser Zeugnis, dass wir leben, dass wir sind. Das ist das wahre Leben und dann kommen wir nur sonntags zusammen oder wann auch immer und feiern das. Oder eben nicht. Je nachdem, wie es ist. Und das macht einfach nur Sinn, wenn wir das alles einbringen ins Reiche Gottes. Und nicht nur in den Gemeindealltag, sondern in unserem alltäglichen Leben. Und das ist gut, wenn wir das tun. Und Jesus sagt, wenn ihr verstanden habt, in welcher Zeit wir leben und dass der Herr kommt, dann nutzt das, was Gott euch gegeben hat. Und er macht euch darauf aufmerksam, dass es fatal ist, wenn man es nicht nutzt. Die Liebe wird in vielen erkalten. Das ist auch so ein Hinweis auf ja, die Zeit, in der wir leben. Die Liebe hat ja immer den anderen im Blick. Nie sich selbst. Gott ist Liebe und weil Gott Liebe ist, hat er immer den anderen im Blick. Den Menschen. Er schuf den Menschen aus Liebe, weil seine Liebe jemanden braucht, dem er die Liebe schenken kann. Und wenn alles gut geht, kommt auch Liebe zurück. Das ist das, was Gott bewegt. Und das ist das, was Jesus bewegt. Paulus sagt, denn die Liebe Gottes drängt uns, das zu tun. Und wenn das kalt wird, ihr Lieben, wenn das kalt wird, dann wird es kalt in der Welt, in den Beziehungen, in der Gemeinde, in dem Miteinander, in unserem Glaubensleben. Und wenn es kalt wird, dann erstarren Dinge. Die Liebe wird in vielen erkalten. Das ist ein Zeichen, das deutlich ist. Und den Laodiceern hat Jesus gesagt, in denen die Liebe erkaltet ist, tu die ersten Werke. Das heißt nicht, dass wir genau das tun, sondern was wir vor 25 Jahren getan haben. So viel sind wir ja schon schlauer geworden, dass wir das nicht mehr tun. Aber mit demselben Herz, mit demselben Eifer, mit derselben Freude, das zu tun, was wir in den ersten Tagen getan hat, indem wir Not vielleicht wahrnehmen, indem wir erkennen die Bedürfnisse, indem wir ja, die Liebe nicht erkannt haben, indem wir sehen und verstehen und handeln, je nachdem, wo Gott uns eine Tür öffnet. Lieben, es gibt so viele Gelegenheiten, die Gott uns in unser Leben hineinstellt, an denen wir ja, die Liebe Gottes wirksam werden lassen können. Und stell dich mal vor, die Liebe ist nicht kalt geworden, sondern die Liebe ist heiß und die glüht und die brennt und die inspiriert uns und die treibt uns an, das zu tun, was die Liebe in uns getan hat. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen, da ist er also, die ist nicht draußen, die ist nicht drin, die ist nicht im Himmel, sondern die ist da in unseren Herzen und hat nur eine Sehnsucht, dass sie rauskommt. Und Jesus hat immer die beiden Dinge gegenübergestellt, das ist nachteilig, das ist nutzlos, das ist sinnlos und das bringt euch zum Segen. Das hilft euch in der Zeit, die eigentlich die schwerste ist, die Menschen durchmachen, trotzdem fröhlich zu sein, trotzdem ohne Furcht zu sein, trotzdem ihre Häupter zu erheben und trotzdem das Wesentliche Wesentlichen sein lassen, ohne dass wir die Verpflichtungen dieser Welt, in die Gott uns hineingestellt hat, vergessen und vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, das ist Teil der Liebe Jesu. Und er macht uns aufmerksam, dass Gebet und Verstehen, des Prinzipien Gottes so wichtig ist. Jesus hat seine Jünger gefragt, habt ihr das verstanden? Vielfach haben sie ja gesagt, obwohl sie es nicht verstanden haben. Aber das war ihm wichtig, dass wir verstehen, dass wir erkennen, was ist die Absicht unseres Gottes. Deswegen hat er ja sein Wort in ein Buch verfasst, in nachvollziehbare Schriften, nachvollziehbar erkennbar der Wille Gottes, der geschrieben steht. Darum haben die Apostel geschrieben, haben niedergelegt, haben ihre Gedanken nicht nur gesagt, und das ist verpufft, sondern wertvoll gemacht, transportierbar gemacht, bis in alle Generationen. Und da erkennen wir, was Gott will, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt. Und damit schauen wir in das Herz Gottes. Und wenn wir das gesehen haben, dann geht es nach dem Gehorsam und nach dem Bekenntnis, dass wir das auch gleichlautend tun. Und dann lösen wir eine starke Wirkung des Heiligen Geistes aus, dass der unser Leben immer wieder reich macht, beflügelt, der unser Leben immer dazu bringt, dass wir Menschen sind, die transportieren können, das, was die Kraft des Evangeliums ausmacht. Und zum Schluss, ihr Lieben, steht dann die Hoffnung. Wir haben ja drei Antriebsmotoren in unserer Seele: Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind die Motoren, die uns treiben. Und das sind starke Motoren. Die leben alle von der Energie des Geistes. Und die Energie des Geistes ist ein Reservoir ohne Ende. Das hört nicht auf, das ist nicht irgendwann fertig, das nimmt nicht ab, sondern das ist ein Reservoir ohne Ende. Und diese Motoren, ihr Lieben, das sind die Motoren, die uns antreiben. Ich hoffe und bete für mein Leben und für unser Leben in der Zeit, in der wir leben, dass sie uns mehr antreiben wie je zuvor. Dass die Liebe Gottes uns antreibt und dass in unserem Herzen glüht. Wir können ja nichts daran tun. Wir haben ja keinen Trichter oder wir haben keine Tricks und wir haben keine Möglichkeiten, aber wir können das einfach aufnehmen und annehmen und die Liebe Gottes, die in unserem Herzen ist, wirksam werden lassen. Und das ist ja so, wenn etwas gegeben wird, dann wird es verdoppelt und dann wird es vervielfacht. Das ist ja das Geheimnis Gottes. Und der Glaube, der uns treibt, der uns Sicherheit verleiht, der uns Gewissheit verleiht, der uns die Ewigkeit in unseren Herzen hineingibt, der Glaube, der so wertvoll ist für den lebendigen Gott, ohne Glauben, ja, kann mir Gott nicht gefallen. Und das ist der Glaube auch wieder, den der Geist Gottes in unser Herzen wirkt. Der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an sein Wort, die Überzeugungskraft, die uns antreibt. Und dann die Hoffnung, diese drei, sagt der Paulus, diese drei, die bleiben. Die werden mit der Erde und mit dem irdischen Gedanken und mit dem irdischen Leben nicht verschwinden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Hoffnung ist auch der starke Motor, der auf das Kommende setzt, der auf den Kommenden setzt, der auf die Herrlichkeit setzt. Denn, wisst ihr, das, was Paulus motiviert hat, war seine Entrückung in den dritten Himmel. Da hat er unaussprechliche Worte gehört und unaussprechliche Dinge gesehen. Und das war das, was ihn angetrieben hat, weil er sagt, das ist die Hoffnung. Die Hoffnung der Herrlichkeit in deinem und meinem Herzen. Die Motoren sind starke Motoren für unser Leben, zum Überwinden der Dinge, in die wir hineingestellt sind. Aber nicht nur zum Überwinden, auch zum Segen, auch zum Sieg. Und was ist das für eine Freude, wenn Jesus wiederkommt und er findet seine Kinder, die auf ihn warten, die bereit sind, die verstanden haben. Wir haben die Schreie dieser Welt gehört, wir haben die Schreie des Zeichens gehört und Herr, wir sind da und wir warten und wir freuen uns auf dich und auf dein Wiederkommen. Du kommst bald, Herr Jesus, und wir sind bereit und wir freuen uns. Wir haben hier so keine Pläne mehr, außer die paar kleinen, aber die sind auch uninteressant, die können wir auch gerne zurückstellen. Hauptsache, dein Plan geht in Erfüllung. Hauptsache, deine Gemeinde, die lebt die Herrlichkeit Gottes, die berührt viele, viele Menschen. Und wenn wir dann, ja, wenn Jesus dann wiederkommt, dann findet er nicht Leute, so wie er sie verlassen hat. Dann standen sie da und schauten gen Himmel. Und die Engel sagen, was steht ihr hier und seht? Das ist nicht eure Aufgabe. Geht nach Jerusalem und tut, was er euch gesagt hat. Das ist eure Aufgabe. Und ihr Lieben, da bin ich von überzeugt, da wird unser Leben reich, reich sein, reich bleiben. Wir werden Menschen reich machen können. Und ja, wenn wir dann irgendwann Abschied nehmen, dann nehmen wir Abschied von einem reichen, gesegneten Leben und wir danken dem Herrn. Ich würde gerne heute Morgen noch mit uns beten, dass eine lebendige Wiedererwartungswiederkehr, eine lebendige Wiederkommen Jesu, unser Herz bleibt nicht nur in den Augenblicken, wo wir davon hören, sondern weit über den Augenblick hinaus. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen und ich möchte dich so von Herzen bitten, dass du dieses Bewusstsein in unser Herz immer neu hineinpflanzt. Du siehst unsere Zeit, unsere Hektik, unsere Beschäftigung, unser erfülltes Leben mit allem Möglichen, Notwendigen, ja, und auch vielem Nicht-Notwendigen. Und wir kommen heute zu dir als deine Kinder her und wir danken dir, dass dein Wort uns immer wieder inspiriert und erneuert, Herr. Und wir wollen dir heute Morgen sagen, Herr, schenk doch Gnade, dass die Wiederkunftshoffnung und die Wiederkunftsfreude und dass du bald wiederkommst, mehr und mehr unser Leben bestimmt. Hier sind wir, Herr. Du bist unser König. Für unseren König haben wir gesungen, für unseren Herrn. Ja, Herr, für dich und für dich alleine. Und wir flehen dich an, dass du ein gewaltiges Werk deines guten Heiligen Geistes tust. Herr Jesus, dass unsere Prioritäten richtig sind. Das, was wichtig ist, wirklich wichtig ist für dich und auch für uns. Und ich danke dir dafür, dass du uns allen hilfst, vielleicht auch einmal ein bisschen nachzudenken über unser persönliches Leben. Und ich danke dir, dass du das festmachst. Ich glaube, Herr Jesus, dass du wirkst durch deinen Geist an unser Leben, durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen.